Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute hat die Versteigerung der Frequenzen des kommenden Mobilfunkstandards 5G begonnen. Die Bundesregierung verspricht sich Milliardenerlöse, aber wie steht es denn um die gesundheitlichen Nebenwirkungen der Technologie? Eine Sprecherin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Nicole Messmer, war gestern hier im Deutschlandfunk zu hören.
Nach aktuellem wissenschaftlichen Kenntnisstand gehen wir im Bundesamt für Strahlenschutz davon aus, dass von elektromagnetischen Feldern insgesamt auch unabhängig von der genutzten Technologie bei Einhaltung der Grenzwerte keine gesundheitlichen Risiken ausgehen.
Die Präsidentin des BFS jedoch, Inge Paulini, wird heute in der Passauer Neuen Presse zitiert. Demnach bestehe noch Forschungsbedarf wegen der veränderten Strahlungsintensitäten, die mit der neuen Technik einhergehen. Gibt es also doch Zweifel an der Sicherheit von 5G? Dieser Frage widmen wir uns gleich. Außerdem geht es bei uns heute um die hormonellen Wechselwirkungen von gemischt geschlechtlichen Zwillingen im Mutterleib. Und wir wollen wissen, was aus dem EIT geworden ist, das als europäisches Gegenstück zum MIT in Boston geplant war. Im Studio begrüßt sie Arndt Reuning. Über gesundheitliche Risiken des Mobilfunks berichten wir schon seit etlichen Jahren. In letzter Zeit war es still geworden um dieses Thema, aber mit der Versteigerung der 5G-Frequenzen ist die Diskussion wieder aufgeflammt. Besonders im Zusammenhang mit dem Frequenzbereich der 5G-Strahlung werden nun wieder Stimmen laut, die vor den Gefahren des Mobilfunks warnen. Mein Kollege, der Technikjournalist Jan Rehm, kennt diese Argumente. Jan, sagen Sie doch, kommen mit dem neuen Standard für den Mobilfunk auch neue Gefahren und Risiken auf uns zu?
Nein, das ist nicht zu erwarten, weil gerade jetzt in der Anfangszeit vor allem die gleichen und ähnliche Techniken wie bei den bisherigen Mobilfunkstandards genutzt werden und die sind sehr gut erforscht. Nur im neu genutzten Bereich rund um die Bänder zwischen 30 und 100 Gigahertz, da gibt es noch Forschungsbedarf.
Das sind ja genau die Frequenzbereiche, um die es den Kritikern vor allem geht. Das sind aber nicht die einzigen, die von 5G genutzt werden, oder?
Nein, also es gibt zwei Bereiche. Der erste nutzt die Frequenzbänder zwischen 700, das ist sehr gering, und 5 GHz, also schon ein sehr hoher Bereich. Und die werden schon seit vielen Jahren unter anderem für das jetzt fast 30 Jahre alte 2G-Netz genutzt, also GSM, aber auch für UMTS und aktuell auch für LTE, also den Mobilfunk der vierten Generation. Und dieser ganze Bereich ist sehr gut erforscht mit rund 1200 experimentellen und knapp 300 epidemiologischen Studien. Und das Ergebnis all dieser werden die Grenzwerte eingehalten, besteht nach derzeitigem Kenntnisstand unterhalb der empfohlenen Grenzwerte kein gesundheitliches Risiko. Der zweite Bereich, das sind die sogenannten Millimeterwellen zwischen rund 30 und 100 Gigahertz. Da ist die Studienlage mit rund 200 experimentellen Studien noch nicht allzu umfassend, aber auch dort gibt es bisher keine Hinweise auf ein gesteigertes Risiko. Alle Studien, die bisher etwas anderes gefunden haben wollen, konnten methodische oder andere Fehler nachgewiesen werden.
Nun soll mit 5G aber auch die Zahl der Sendestationen stark ansteigen, also die Zahl der Antenneninstallationen, denn es soll ein engeres Netz an Funkzellen aufgebaut werden. Steigt denn dadurch nicht die Belastung durch die Strahlung für den Einzelnen?
Nein, also hier unterliegen viele Menschen einem Irrtum. Die höchste Strahlenbelastung, die geht auch bei eingehaltenen Grenzwerten nicht von den Basisstationen aus, sondern von den Endgeräten, also von dem Handy, das sie sich ans Ohr halten. Wenn nun die Zahl der Basisstationen steigt, und das muss sie, um höhere Bandbreiten bei der Datenübertragung zu erreichen und weil mit höherer Frequenz auch die Reichweite sinkt, wenn nun also diese Zahl der Stationen steigt, wird die Strahlenbelastung tendenziell sogar abnehmen. Denn erstens können die Basisstationen mit geringerer Sendeleistung arbeiten und zweitens können auch die Endgeräte auf eine geringere Sendeleistung wechseln, einfach weil das Netz dichter geworden ist und die Entfernung, die die Wellen überwinden müssen, die ist auch geringer geworden.
Mit 5G werden auch die Datenübertragungsraten steigen. Wir werden viel mehr Daten in einer viel kürzeren Zeit senden und empfangen können. Bedeutet das nicht auch einen höheren Energiefluss, der dann eine Auswirkung auf den menschlichen Körper haben könnte?
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das unwahrscheinlich bis ausgeschlossen, denn die grundsätzlichen Verfahren, wie zum Beispiel bei der Frequenzmodulation, bleiben ähnlich denen, die wir heute schon bei LTE einsetzen.
Ja, schauen wir uns noch einmal diese beiden Frequenzbereiche an. Also zum einen den Bereich von 700 MHz bis rund 5 GHz und dann den Bereich zwischen 30 und 100 GHz. Unterscheiden die sich in ihrer Wirkung auf den Körper oder erst einmal auf biologisches Gewebe ganz allgemein?
Ja, also hier geht es vor allen Dingen um die sogenannte Eindringtiefe, also wie tief ins Gewebe die elektromagnetischen Wellen eindringen. Und im ersten Bereich ist das weiter als im zweiten. Und beim gut erforschten Bereich bis 5 GHz hat man bisher lediglich eine sehr schwache Erwärmung nachweisen können, die allerdings bei Einhaltung der geltenden Grenzwerte nahezu nicht messbar ist. Der zweite Bereich ab 30 GHz wird nun weniger tief in den Körper eindringen und die Energie wird dementsprechend an der Körperoberfläche, also der Haut, frei. Aber auch hier rechnen Forscher lediglich mit einer minimalen Erwärmung. Sie sagen, die Energie ist um den Faktor 100.000 bis 1 Million zu gering, um beispielsweise chemische Veränderungen zu verursachen, zum Beispiel in Richtung Mutationen.
In der Berichterstattung der vergangenen Tage, da wurde ja das Bundesamt für Strahlenschutz zitiert. Demnach sieht das BfS akut keinen Handlungsbedarf, später aber eventuell Forschungsbedarf. Wie ist das denn gemeint?
Ja, also der kein Handlungsbedarf, das ergibt sich daraus, dass derzeit bei sehr guter Studienlage keine Risiken sichtbar sind. Und der Forschungsbedarf, der betrifft den Bereich von 30 bis 100 GHz, den bisher nur wenige Anwendungen genutzt haben. Der soll nun besser erforscht werden und die Forschung startet jetzt parallel mit der Entwicklung und Standardisierung der Technik. Der eigentliche Ausbau aber wird erst in einigen Jahren starten und das BfS sagt, also das Bundesamt für Strahlenschutz, die Ergebnisse werden dann vorliegen, bevor die Frequenzen in die Versteigerung bzw. in den Einsatz kommen.
Vielen Dank. Jan Rehm war das zu potenziellen oder auch vermeintlichen Risiken und Nebenwirkungen des kommenden Mobilfunkstandards 5G. Mädchen haben oft bessere Noten in der Schule und raufen sich seltener auf dem Schulhof. Trotzdem haben sie später schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Warum das so ist, versuchen Wissenschaftler seit vielen Jahren herauszufinden. Für einige Frauen könnten hier männliche Hormone eine Rolle spielen. Für solche Frauen nämlich, die mit einem Zwillingsbruder zur Welt gekommen sind. Das berichtet ein internationales Forschungsteam heute im Fachmagazin PNAS. Christine Westerhaus kennt die Details.
Seit vielen Jahren kennen Forscher das Phänomen von Mäuseweibchen. Wenn diese im Uterus den männlichen Hormonen eines Geschwistertieres ausgesetzt waren, verhalten sie sich eher wie ein Männchen. Ähnliches ist auch von anderen Tieren bekannt. Ob auch Mädchen ihr Verhalten ändern, wenn sie im Mutterleib mit einem männlichen Zwilling heranreifen, war zwar bislang unklar. Doch nun haben Aline Bütikofer von der norwegischen School of Economics in Bergen und ihre Kollegen Hinweise darauf gefunden, dass es einen Einfluss männlicher Hormone auch beim Menschen gibt.
Wir können so in einer ersten landesweiten Studie zeigen, dass eben dieser Testosterontransfer oder Hormontransfer von männlichen zu weiblichen Zwillingen, bevor die geboren werden, eben negative Effekte hat auf die Ausbildung und das Einkommen und auch die spätere Fertilität von weiblichen Zwillingen. Aber für die Jungs spielt das überhaupt keine Rolle.
Für ihre Untersuchung haben die Forscher die Daten von fast 14.000 Zwillingen ausgewertet, die in Norwegen in den 1960er und 1970er Jahren geboren wurden.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Gymnasium abbrechen, also ihr Abitur eben nicht machen, ist 15% höher. Und das Einkommen, wenn sie gut 30 Jahre alt sind, ist ungefähr 8-9% tiefer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie später einmal heiraten, ist sogar fast 12% tiefer.
Zwar können die Forscher nicht ganz ausschließen, dass Mädchen nur deshalb kein Abitur machen und seltener heiraten, weil sie mit einem Zwillingsbruder aufwachsen und von seinem Verhalten möglicherweise geprägt werden. Doch derselbe Effekt tritt auch bei Mädchen auf, deren Zwillingsbruder innerhalb des ersten Lebensjahres verstorben ist.
Das heißt, diese Mädchen teilen sich den Bauch der Mutter und haben diesen Hormontransfer, aber die wachsen nicht zusammen mit einem Zwillingsbruder auf. Das Mädchen wird als Kleinkind oder als Kind im Prozess vom Aufwachsen halt geprägt durch den Bruder. Und da könnte man auch denken, dass das Verhalten in Ausbildungsfragen oder so den Mädchen ändert.
Dass auch Mädchen, deren Zwillingsbruder verstorben ist, seltener Abitur machen, spricht dafür, dass es tatsächlich der Einfluss der männlichen Hormone im Mutterleib ist, der hier eine Rolle spielt. Ob diese Botenstoffe Mädchen in einen Wildfang verwandeln und sie deshalb schlechtere Noten haben, können die Forscher zwar nicht beantworten. Doch Pädagogen sollten in jedem Fall Rücksicht darauf nehmen, dass auch Schülerinnen spezielle Bedürfnisse haben, meint Christopher Kusava von der Northwestern University in Evanston, Co-Autor der Studie.
Wir sehen, dass diese Mädchen statistisch gesehen seltener Abitur machen. Und das zeigt, dass wir in der Schule mehr Toleranz entwickeln sollten gegenüber Kindern, die andere Lernstile, andere Bedürfnisse haben. Zum Beispiel weiß man inzwischen, dass manche Kinder viel besser lernen, wenn sie sich häufiger auf dem Schulhof austoben können. Und ich glaube, auf solche individuellen Unterschiede sollte noch mehr Rücksicht genommen werden.
Gleichzeitig sei es wichtig, die Ergebnisse in einem kulturellen Zusammenhang zu sehen, betonen sowohl Christopher Kusawa als auch Aline Bütikofer. Die untersuchten Zwillinge sind in den 1960er und 1970er Jahren in Norwegen geboren worden und damit in einer Zeit aufgewachsen, in der die Geschlechterrollen noch deutlich ausgeprägter waren. Heutzutage ist es für Mädchen womöglich sogar ein Vorteil, männlicher aufzutreten. Zumindest auf dem Arbeitsmarkt. Denn obwohl Mädchen meist bessere Schulnoten haben, verdienen sie im späteren Berufsleben in der Regel deutlich weniger als ihre männlichen Mitstreiter.
Hier an der Norwegian School of Economics beschäftigen wir uns sehr oft mit Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen und der Frage, wieso Jungs in der Schule schlechtere Noten haben als Mädchen. Also von wo kommt dieser Unterschied, wann entsteht er? Und genau aus dieser Diskussion heraus ist auch dieses Papier entstanden. Wir werden uns sicher in Zukunft noch sehr viel mit diesem Thema auseinandersetzen, um herauszufinden, was genau macht Jungs und Mädchen verschieden und wieso verhalten sich die in der Schule anders, wieso treffen die andere Ausbildungswahlen. All das ist sehr, sehr wichtig für uns in unserer Forschung.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das über Zwillingsschwestern im Nachteil.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Vor gut 10 Jahren rief der damalige EU-Präsident José Manuel Barroso ein ehrgeiziges Projekt ins Leben, das Europäische Innovations- und Technologieinstitut, kurz EIT. Die Einrichtung ist über den ganzen Kontinent verteilt und hat eine klar umrissene Mission. Sie soll helfen, Forschungsergebnisse schneller und effektiver auf den Markt zu bringen und dadurch Europa international wettbewerbsfähiger zu machen. Klingt nach einer tollen oder zumindest einer sinnvollen Idee. Aber hat sie auch wie geplant funktioniert? Frank Grotelüschen mit einer Zwischenbilanz.
Im Allgemeinen ist Europa nicht der bekannteste Ort für Top-Qualitätsstudiengänge oder Innovation und angewandte Forschung. Wir sind die Besten beim Fußball, aber nicht so gut bei Innovation. Aber wir können auch bei den Innovationen in der ersten Liga stehen. Wir müssen nur genauso viel investieren wie in den Fußball.
Es war 2008, da diagnostizierte der damalige EU-Bildungskommissar Jan Fiegel eine gewisse Innovationsschwäche auf dem alten Kontinent. In der Grundlagenforschung war Europa zwar top, doch bei der Umsetzung dieser Forschung in lukrative Produkte haperte es immer wieder. Um Abhilfe zu schaffen, gründete die EU eine neue Institution, das EIT, das Europäische Institut für Innovation und Technologie.
In dieser Analyse, es war damals Kommissionspräsident Barroso, hat er den Vorschlag gemacht, ein europäisches MIT zu gründen, nach amerikanischem Vorbild, das EIT.
Sagt Karl Friedrich Ziegern vom Karlsruher Institut für Technologie. Das MIT, das Massachusetts Institute of Technology, gilt als eine der renommiertesten Technologieschmieden der Welt. Das EIT sollte ursprünglich eine europäische Version der Elite-Uni darstellen, inklusive eines großen eigenen Forschungscampus. Das aber scheiterte unter anderem daran, dass etablierte europäische Hochschulen unliebsame Konkurrenz witterten. Also wurde aus dem EIT ein milliardenschweres europaweites Netzwerk.
Es kam das Konzept der Knowledge and Innovation Communities, also der Wissensgemeinschaften aus Industrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Und dieses Konzept bildete sozusagen den Unterbau für einen eher virtuellen Überbau dieses European Institute of Innovation and Technology.
Jede Wissensgemeinschaft konzentriert sich dabei auf ein bestimmtes Feld. 2010 starteten die ersten 3, und zwar zu den Themen Energie, Klima und Digitalisierung. Später kamen 3 dazu, und zwar Ernährung, Gesundheit und Rohstoffe. Und 2 weitere Themencluster sind derzeit in Vorbereitung. Koordiniert werden sie von der EIT-Zentrale in Budapest, sagt Ziegern, der dem Aufsichtsrat der Wissensgemeinschaft InnoEnergy vorsitzt.
Wir helfen ganz konkret mit finanziellen Zuschüssen, zum Beispiel bei der Produktfertigentwicklung oder bei der Kreierung eines Unternehmens. Und wir machen dafür Verträge mit den Partnern, indem wir dann, wenn die ersten Produkte verkauft werden, unsere Anteile wieder über eine Art Lizenzgebühr zurückbekommen. Wir sind selbst als Unternehmen mit unserer Idee am Markt.
2016 aber meldete sich der Europäische Rechnungshof und stellte dem EIT ein eher schlechtes Zeugnis aus. Komplexe Bürokratie, Fehler beim Management, mangelnde Transparenz und schlicht zu wenig greifbare Ergebnisse, so die Vorwürfe. Und tatsächlich.
In der Anfangsphase ging das sehr, sehr hemdsärmlich zu und es war auch so gewollt. Und nach 2-3 Jahren kam dann zu Recht, kann ich dann auch wieder nur sagen, die, ich sag mal, Finanzkontrolleure aus Brüssel und haben gesagt, um Gottes Willen, ihr habt hier freihändig Geld vergeben.
Sagt Karl-Friedrich Ziegern.
Gleichzeitig können sie, und wir haben das völlig unterschätzt, nicht in so kurzer Zeit solche Innovationskulturen aufbauen. Wir haben viel mehr Zeit gebraucht. Und wir waren sicherlich auch in der Anfangszeit nicht strikt genug auf das unternehmerische Profil ausgerichtet. Manche unserer Partner sind auch wieder ausgestiegen, Universitäten, weil sie gedacht haben, das ist einfach eine andere Art der Forschungsförderung. Und das ist es eben nicht.
Inzwischen seien viele der Geburtsfehler ausgebügelt, sagt Ziegern. Die Verwaltung sei schlanker und effizienter geworden. Die Zentrale in Budapest würde besser mit den Wissensgemeinschaften zusammenarbeiten. Und mittlerweile gäbe es auch greifbare Resultate.
Wir haben 6.000 neue Jobs geschaffen, über 640 neue Produkte und Dienstleistungen in den Markt erfolgreich gebracht. Wir haben mehr als 1.200 Startups oder neu gegründete Abteilungen unterstützt. Und wir haben inzwischen rund 900 Millionen Euro externes Kapital auch angesaugt sozusagen.
Durchaus wohlwollend fiel 2017 auch ein Gutachten der EU-Kommission aus. Demnach ist das EIT auf einem guten Weg, auch wenn es noch Schwächen gibt, etwa bei der Außendarstellung und der Nachwuchsförderung. Doch genau hier droht ein Konflikt. Eigentlich ist vorgesehen, dass die EU-Förderung für eine Wissensgemeinschaft nach 15 Jahren ausläuft. Bis dahin soll sie sich als profitables Unternehmen auf dem Markt etabliert haben. Für die geforderten Ausbildungsprogramme könnte dann das Geld fehlen, sagt Ziegern.
Wir sollen eine Ausbildungsmission haben oder beibehalten. Und ich gehe mal davon aus, dass zwar unsere Zuschüsse dramatisch runtergefahren werden, dass aber für den Teil, wo wir eine politische Aufgabe oder gesellschaftliche Aufgabe noch übernommen haben, dass wir auch da von der EU weiterhin eine Unterstützung bekommen werden.
Durchaus möglich allerdings, dass es für das EIT ab 2021 weniger Geld gibt als erhofft. In diesem Fall wird das Europäische Innovations- und Technologieinstitut seine Zukunftspläne ein wenig abspecken müssen. Im Vergleich zum ursprünglichen Vorbild, dem amerikanischen MIT, fällt das Jahresbudget sowieso eher spärlich aus. Mit rund 350 Millionen Euro beträgt es nur rund ein Zehntel.
Tolle Idee, was wurde daraus, fragte heute Frank Grotelüschen und wollte wissen, was aus dem EIT geworden ist, dem europäischen Gegenstück zum MIT in Boston. In 2 Wochen geht es dann an dieser Stelle um ein Turbo-U-Boot, das mit knapp 6.000 Kilometern pro Stunde durch das Meer rasen sollte. Jetzt aber ist es an der Zeit für die Meldungen aus der Welt der Wissenschaft, heute mit Michael Stang.
Am 18. Dezember ist ein mehrere Meter großer Meteoroid über dem Beringmeer explodiert. Die Detonation im äußersten Osten Russlands wurde zwar direkt von US-Militärsatelliten erfasst, die Daten wurden jedoch erst später an die NASA weitergeleitet. Laut einem Bericht der BBC war der Meteoroid mit einer Energie im TNT-Äquivalent von 173 Kilotonnen detoniert, was mehr als der 10-fachen Sprengkraft der über Hiroshima abgeworfenen Atombombe entspricht. Demnach war der Meteorit mit hoher Geschwindigkeit in einem steilen Winkel Richtung Erde niedergegangen, bis es aufgrund der Luftreibung in einer Höhe von 25,6 Kilometern zur Explosion kam. Laut NASA war es die zweitgrößte Meteoritenexplosion des vergangenen Jahrhunderts. Lediglich jene des Tscheljabinsk-Meteors von 2013 war stärker.
Auch Menschen verfügen über einen Magnetsinn.
Zumindest kann das menschliche Gehirn offenbar auf Magnetfeldveränderungen reagieren. Bislang war bekannt, dass sich bestimmte Tiere wie etwa Zugvögel bei ihren Reisen am Magnetfeld orientieren. Neurowissenschaftler der Universität Tokio haben bei ihrer Studie Probanden in einem abgeschirmten Raum Magnetfeldern ausgesetzt, die ähnlich stark wie das Erdmagnetfeld waren. Dann untersuchten die Forscher mithilfe eines Elektroenzephalographen, ob die Gehirne der Teilnehmer auf Veränderungen des Magnetfeldes reagierten. Wie die Forscher im Online-Fachblatt eNeuro darlegen, führte eine geomagnetische Stimulation zumindest bei einigen Probanden wiederholt zu Auffälligkeiten im Signal der Alphawellen. Die Studienteilnehmer gaben bei der Befragung jedoch an, die Änderungen des Magnetfeldes nicht bemerkt zu haben.
Milliarden Menschen haben kein sauberes Trinkwasser.
Das geht aus dem heute in Genf veröffentlichten Weltwasserbericht der Vereinten Nationen hervor. Demnach haben weltweit 2,1 Milliarden Menschen keinen ungehinderten und dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser. Zudem kann mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung keine sicheren Sanitäranlagen nutzen. Umweltschäden und mangelnde Wasserressourcen werden den Daten zufolge bis zum Jahr 2050 voraussichtlich 45% des globalen Bruttoinlandsprodukts und 40% der weltweiten Getreideproduktion bedrohen.
Astronomen beobachten einen frisch geborenen Doppelstern.
Mithilfe des ALMA-Teleskops hat ein internationales Forschungsteam eine dichte Staub- und Gaswolke in einer rund 5500 Lichtjahre entfernten Region beobachtet. Dabei stießen die Forschenden auf eine Auffälligkeit. Eine zuvor bei niedriger Auflösung als heller Fleck erscheinende Zone entpuppte sich mithilfe der hochauflösenden ALMA-Aufnahmen als Doppelquelle bzw. als eine gemeinsame Entstehung zweier massereicher Sterne, heißt es im Fachblatt Nature Astronomy. Die Anwesenheit zweier solcher Sterne in einer Entstehungsscheibe spricht dafür, dass massereiche Doppelsterne durch die Fragmentierung einer dichten Materiewolke gebildet werden können.
Das Matriarchat macht Mädchen risikofreudiger.
Das berichten zwei Ökonominnen aus Shanghai und Houston im Fachblatt PNAS. Sie hatten in China die Kinder zweier Volksgruppen untersucht. Zum einen die Mitglieder der Mosuo, bei denen eine Frau an der Spitze der Familie steht und Status sowie Besitz an die Töchter vererbt. Die anderen Teilnehmer gehörten zu den Hani, die in einer patrilinearen Gesellschaft leben. In China treffen die Kinder dieser Gruppen erstmals während der Schulzeit aufeinander. Bei der Studie untersuchten die Forscherinnen die Risikobereitschaft der Mädchen und Jungen. Dabei sahen die Wissenschaftlerinnen, dass bei den Mosuo-Erstklässlern die Mädchen risikofreudiger waren als die Jungen, bei den Hani war es genau umgekehrt. Mit jedem Schuljahr wurden die Mädchen der matrilinearen Gesellschaft jedoch risikoscheuer. Demnach sind die Unterschiede beim Risikoverhalten primär der Kultur geschuldet.
Mediziner untersuchen die Folgen des Passivtrinkens.
Der Missbrauch von Alkohol wirkt sich auch negativ auf Nichttrinker aus. Das betrifft zum einen Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben, zum anderen betrifft es Opfer zwischenmenschlicher Gewalt sowie Opfer von Unfällen, die von betrunkenen Autofahrern verursacht wurden. Ein Team des Instituts für Therapieforschung in München hat sich für eine Metastudie, die im Fachblatt BMC Medicine erscheint, mit den Auswirkungen des Passivtrinkens befasst. Demnach wurden 2014 in Deutschland mehr als 12.000 Kinder mit einer fetalen Alkoholspektrumsstörung geboren. Von knapp 2.700 Menschen, die unverschuldet im Straßenverkehr starben, waren knapp die Hälfte Opfer von Alkoholfahrten.
Sternzeit, 19. März. Die Jahreszeiten der gekippten Erde. Morgen Abend um 22.58 Uhr kreuzt der Mittelpunkt der Sonne den Himmelsäquator von Süd nach Nord. Auf der Nordhalbkugel fängt der Frühling an, in der südlichen Hemisphäre der Herbst. Morgen steht die Sonne am Erdäquator mittags genau im Zenit, also grob in Quito und Singapur. Von nun an sind in unseren Breiten die Tage wieder länger als die Nächte, denn die Erde wendet bei ihrem Lauf nun immer mehr die Nordhalbkugel der Sonne zu. Am Nordpol geht gerade die Sonne auf und es beginnt der Polartag, der ein halbes Jahr dauert. Am Südpol versinkt die Sonne in den kommenden Tagen und bleibt ein halbes Jahr lang unter dem Horizont. Die Jahreszeiten entstehen, weil die Achse der Erde um rund 23,5 Grad gegen die Bahnebene geneigt ist. Stünde die Erdachse genau senkrecht auf der Erdbahn, so gäbe es keine Jahreszeiten. Dann stünde die Sonne immer senkrecht über dem Äquator und überall auf der Erde wären Tag und Nacht stets 12 Stunden lang. Im Februar genauso wie im Juli, in Hammerfest genauso wie in Kapstadt. Wir hätten weder Frühling, Sommer, Herbst noch Winter. Unmittelbar nach der Entstehung der Erde muss die Achse senkrecht gestanden haben. Aber vermutlich ist die noch sehr junge Erde mit einem mehrere tausend Kilometer großen Asteroiden kollidiert. Dabei wurde sie zur Seite gekippt. Dieser kosmische Crash, der vor über 4 Milliarden Jahren geschehen ist, beschert uns bis heute Schnee im Winter und lange Sommerabende. Ab morgen aber erst einmal den Frühling.
Und damit geht Forschung aktuell schon wieder zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft und dann mit Einzelheiten zur Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen, die heute begonnen hat.